Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Hallo Annalena, hallo Mareike, hallo Britta. Ja, wir kennen euch, ja. Aber
hallo Jan.
Ja, so. Also, lass uns über Annalena sprechen. Herzlich willkommen, Annalena, in der Kanzlei im Mikrofon.
Hallo, vielen Dank.
Ein neues Gesicht, eine neue Stimme. Wer bist du, was tust du?
Wer bin ich und was tue ich? Also, ich bin Annalena Kollell, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Das verrät, was ich mache.
Ja.
Verwaltungsrecht ist eigentlich immer da, wo eine Behörde etwas gegenüber dem Bürger regeln möchte. Er sagt also, im Grunde genommen, tu dies oder tu das nicht. Und dann hat man ja manchmal das Bedürfnis, sich dagegen zu wehren oder man möchte etwas anderes machen. Und dann?
Dann du.
Dann ich.
Ja. So, dann hast du auch eine verzerrte Sicht quasi auf das Behördenwesen wahrscheinlich, weil du kriegst ja nur die Fälle, wo die irgendwie was versiebt haben.
Nee, das nicht unbedingt.
Nee?
Ich kenne nämlich beide Seiten und das ist ein Vorteil. Ich habe eine ganze Weile, so 4 Jahre, tatsächlich hauptsächlich Projekte der öffentlichen Hand beraten.
Ah, spannend.
So, das heißt, ich weiß, wie die arbeiten und was die so machen und dann hatte ich den Seitenwechsel.
Cool. Das heißt, das hilft dir wahrscheinlich auch heute noch so ein bisschen,
ja,
dieser Perspektivwechsel.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie man ansprechen muss. Man kennt die Abläufe innerhalb der Behörde, also ohne dass ich innerhalb, also ich habe nicht in der Behörde gearbeitet, sondern ich habe einfach Projekte beraten, auch als Rechtsanwältin, aber eben Projekte der öffentlichen Hand. Und das ist jetzt schon ein guter Vorteil, dass man das System so ein bisschen ganzheitlich versteht.
Ich habe notiert, das sind dann so Sachen wie Bildungsrecht, Beamtenrecht, Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht und öffentliches Baurecht.
Genau.
Vollständig und korrekt?
Korrekt. Vollständig ist
niemals.
Bei Verwaltungsrecht wahnsinnig schwierig, weil es gibt einfach immer noch eine Nische, immer noch eine Ecke. Es gibt so Themen wie Abfallrecht oder auch Düngemittelrecht. Würde ich jetzt nicht das ist Verwaltungsrecht. Also Verwaltungsrecht ist wirklich irgendwie alles und ganz viel und ganz spannend. Und da kann man sich so Thema für Thema eben auch rausnehmen und das beleuchten. Und da gibt es auch innerhalb vom Verwaltungsrecht eben die Möglichkeit, sich noch weiter zu spezialisieren. Aber die Bereiche, die du genannt hast, sind so
deine Schwerpunkte.
Genau, das sind so die Kernbereiche.
Kein Düngemittelrecht.
Kein Düngemittelrecht, nie.
Ja.
Nicht im Kern, aber vielleicht
könnte man noch sagen, wie man dich erreichen kann.
Man erreicht mich hier in der Kanzlei am Rathaus, in Bürogemeinschaft. Ich mache hier Verwaltungsrecht am Rathaus und über meine Internetseite, über Mail, telefonisch, mit dem man hier anruft.
Auch telefonisch über eure generelle Nummer hier, ne?
Genau.
Dann lasst uns heute mal in dieses, ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden es vielleicht rausfinden, öffentliches Baurecht einsteigen. Gute Vorbereitung, oder? Wenn man nicht weiß, was es ist.
Mhm.
Ja, also meine Frage wäre, ich will nur was umbauen, wieso brauche ich überhaupt eine Genehmigung?
Das ist immerhin kein blöder Witz, das ist schon mal als Einstieg gar nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Aber das ist ehrlicherweise, dass du die Volltrefferfrage, wenn man ehrlich ist, weil das fragt sich jeder. Jeder fragt sich, ich will das doch nur umbauen, warum brauche ich dafür jetzt eine Baugenehmigung? Das ist so, damit ist es so der absolute Standard, weil im Grunde genommen kann man sagen, naja, damit nicht jeder macht, was er will irgendwie und damit auch alles noch im Einklang mit allen möglichen Vorschriften und Belangen ist, die man sich so vorstellt. Also Umweltrecht kann man sich ja zum Beispiel vorstellen, dass wenn man irgendwo was hinbaut oder umbaut oder etwas ändert, dass man dann vielleicht auch seine Umwelt mal ein bisschen betrachten muss. Oder noch viel naheliegender, wenn ich in einem reinen Wohngebiet einen Umbau zu einer Disco vornehme, dann könnte das für alle umliegenden Anwohner ein Problem werden.
Aber man ist dann schon in der Situation, dass der Umbau ist ja dann irgendwann später, der ist ja nicht im gleichen Jahr wahrscheinlich. Also neue Vorschriften können dazu führen, dass dieser Umbau dann so gar nicht geht, der aber vielleicht vor ein paar Jahren gegangen wäre.
Die Frage mischt jetzt natürlich alles irgendwie so durcheinander, weil das setzt ja auch so ein bisschen voraus, dass jemand überhaupt auf die Idee gekommen ist, die Frage zu stellen. Und grundsätzlich gilt natürlich immer die Rechtslage in dem Moment, wo ich die Frage stelle. Dein Einstieg war jetzt ja eigentlich eher, ich habe keine Frage gestellt vielleicht, sondern ich habe einfach umgebaut. Es mm. kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Moment ich mich bewege.
Ja. Yeah. Mit welchem hast du meistens zu tun? Also Leute machen erstmal und dann ja. taucht die Behörde auf und sagt, uns ist zu Ohren gekommen.
Ja, das ist so. Der Klassiker. Der okay. Klassiker ist erstmal was gemacht und dann durch irgendeinen Zufall oder der Nachbar, der sich ärgert.
Ja. Ja.
Genau.
Der ich sich wollte ärgert. Nur mal sagen, also aber
das
ne, also.
Geht hier nicht. Ja, das ist der Klassiker. Ich würde, das ist so der Klassiker, ja. Der eine Klassiker. Der andere ist auch, also die zweite Konstellation ist dann doch, ich habe einen Antrag gestellt und das wird dann irgendwie abgelehnt. Wenn wir uns bei Nutzungsänderungen / so Umbauten bewegen, dann ist es häufig, dass die Änderung schon passiert ist und dann fällt das irgendwie auf, aus sei es was für Gründen. Also so absolut die dumm gelaufene Version ist, dass sich das zuständige Amt um den Rückschnitt der Bäume in der Straße kümmert und dabei irgendwie entdeckt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das fällt dann klassisch unter dumm gelaufen und die leiten ja. dann ein Verfahren ein, obwohl das da vielleicht schon 10 Jahre so vorhanden ist. Das kann passieren. Und wiederum der Nachbar, der sich ärgert, das ist auch der große Klassiker.
Gibt es dann sowas wie so Gewohnheitsrecht oder so? Also jetzt nehmen wir mal an.
Es steht Ahnung, doch schon so lange.
Es steht schon so lange. Mein Carport, von dem hast du ja gestern erzählt, ich baue mir einen Carport über eine bestimmte Höhe.
Mhm.
Ein sehr hoher Carport für ein sehr hohes Wohnmobil. Und dann kommt das irgendwie raus. Gibt es dann so eine Abrissverfügung?
Ja, im schlimmsten Fall gibt es da die Abrissverfügung, ja. Tatsächlich, das ist so der härteste Eingriff. Und ja, jetzt kommt wieder das verwaltungsrechtliche Unwort, aber das muss natürlich verhältnismäßig sein. So.
Sind jetzt war das noch angemessen?
Ja. Wie geht die Verhältnismäßigkeit?
Das weiß ich nicht mehr. Gott sei Dank habe ich damit wenig zu tun.
Aber warum
es waren
im Grunde
vier genommen? Sachen irgendwie. Es ja, war ist ja nicht auch noch was mit mildes Mittel?
Ja,
ja genau.
Sehr
angemessen,
gut.
Mildestes Mittel. Geeignet.
Ah,
jetzt haben wir alle legitimer Zweck.
Ja.
Haben wir noch. Und dann läuft das, läuft.
Selbst ja. ohne Abschluss.
Ja, aber da bewegen wir uns dann. Und das natürlich im engeren Sinne, der Ausgleich der widerstreitenden Interessen. Und da guckt man sich natürlich das Spannungsverhältnis der Grundrechte ein. Und dann geht man ins Eigentumsgrundrecht. Das ist natürlich das Eigentum als Institut grundrechtlich verbrieft. So da jetzt ranzugehen, da kriegt man jetzt so ein bisschen das Gefühl dafür, was eine Abrissverfügung oder eine Beseitigungsanordnung, das Kind hat viele Namen, eigentlich bedeutet auch für den jeweiligen Eigentümer, für den Menschen, der davon betroffen ist, der ein Vorhaben im Zweifel wieder einstampfen muss.
Und was sind dann so Verteidigungslinien? Also, dass man sagt, das wusste ich nicht, das ist ja super teuer, das dauert ja ganz lange.
Ja, oder das sind, also die schönste Verteidigungslinie ist, das ist ja aber genehmigungsfähig und wir können das legalisieren. Das ist eigentlich die schönste Verteidigung.
Also das ist nur ein formaler Fehler. Also, ja, klar, ich habe nicht gefragt, aber wenn ich gefragt hätte, dann...
Dann hätte man mir das ja erlaubt.
Ja.
Kann man das legalisieren? Das ist tatsächlich so das, was dann häufig passiert. Man schaut sich das an, das ganze Projekt, und dann versucht man, eine genehmigungsfähige Lösung zu finden. Und da steckt sehr viel Chance drin, einfach weil man da auch sonst eventuell mit einem kleinen Umbau, mit einem Teilrückbau vielleicht dahin kommt, dass man für sich eine tragbare Lösung findet, die auch das zuständige Amt, die zuständige Bauaufsicht gut abbilden kann und mit der sie auch konform ist.
Das. Sag mal, und so ein verwaltungsrechtliches Verfahren, jetzt nehmen wir mal so Hamburg oder Schleswig-Holstein, wie lange dauert das ungefähr? Da geht noch ein paar Jahre ins Land, oder?
Ja, da können ein paar Jahre ins Land gehen. Also grundsätzlich ist natürlich, wenn wir uns in einem, es gibt ja mal im Verwaltungsrecht, gibt es ja mehrere Verfahrensstadien, kann man sagen. Oder man fängt eigentlich klassischerweise an, wenn ich einen sogenannten belastenden Verwaltungsakt erlassen möchte als Behörde. Und eine Abrissverfügung ist ein belastender Verwaltungsakt, weil ich muss dann etwas abreißen und ich habe dann ein weniger an meinen Rechten. Dann muss ich vorher anhören. Dann muss ich immer quasi mir einmal als Behörde anhören, was eigentlich der Betroffene dazu zu sagen hat. Das nennt man das Anhörungsverfahren. Das ist schon so die erste Runde. Das hat keine feste Laufzeit. So, das kann auch mal Monate, Jahre dauern, gerade wenn da vielleicht Stellungnahmen einzuholen sind, je nachdem, wie tief das ist. So ein Carport ist jetzt nicht so ein Riesenprojekt, aber man kann sich auch viel größere Bauprojekte vorstellen, dann kann das eben auch mal länger dauern. Dann haben wir, wenn es dann trotz Anhörung, wenn das abgelaufen ist, eben zu einer Abrissverfügung kommt, um in unserem Beispiel zu bleiben, dann gibt es das Widerspruchsverfahren. Es gibt ein Widerspruchsverfahren nur, soweit die Länder das nicht abgeschafft haben, aber gehen wir mal davon aus, es gibt ein Widerspruchsverfahren, dann soll dieses Widerspruchsverfahren an und für sich nicht länger als 3 Monate dauern. Das ist die Grenze sozusagen zu so einer Untätigkeitsklage, dass man dann dem Gericht sagen kann, naja, die Behörde ist nicht tätig geworden. In der Praxis wird das natürlich alleine dadurch so ein bisschen unterlaufen, dass die Korrespondenz im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, bis so ein Widerspruch eingereicht, begründet ist, bis alles vorliegt, natürlich im Zweifel länger dauern und man der Behörde dann ja nicht tatsächlich Untätigkeit vorwerfen kann. Üblicherweise ein Widerspruchsverfahren, wenn man es zügig durchführt, irgendwie 3 bis 6 Monate, würde ich sagen. Und dann sind wir bei den gerichtlichen Laufzeiten, wenn man dann also ins Klageverfahren geht. Und da kann man sagen, pro Instanz 2 bis 3 Jahre aktuell. Und das ist dann häufig natürlich im Verwaltungsrecht so eine absolute Sonderstellung, dass die Verfahrenslaufzeiten so lang sind. Und ich habe zuletzt immer noch Verfahren aus 2019 und 2020 teilweise verhandelt. Das ist dann das ganz schlimme Ende, das kommt nicht so oft vor, aber es passiert.
Aber diese Verfügung, hey, reißt das ab, die ist dann auch erstmal gestoppt in diesem Moment.
Es kommt darauf an. Bei so einer Abrissverfügung ist es, also grundsätzlich ist es so, wenn ein belastender Verwaltungsakt erlassen wird, dann hat der Widerspruch eine sogenannte aufschiebende Wirkung. Das heißt, es muss dann auch nicht abgerissen werden. Aber es kann Ausnahmen davon geben. Die können sich finden im Gesetz, dass es in bestimmten Spezialbereichen einfach gesetzliche Vorschriften gibt, wonach ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat. Dann habe ich immer noch eine Möglichkeit. Ich kann dann nämlich beim Gericht die Wiederherstellung oder die Anordnung der aufschiebenden Wirkung beantragen. Dann muss ich aber ein Gerichtsverfahren dafür anstrengen, ein Eilverfahren. Was auch ist die Anordnung des Sofortvollzuges. Wenn also dieses Vorhaben, was da abgerissen werden soll, in irgendeiner Weise die Allgemeinbevölkerung gefährdet oder es irgendwelche Gründe gibt, warum eine Behörde den sofortigen Vollzug anordnet, dann hätte ein Widerspruch und eine Klage auch keine aufschiebende Wirkung. Und da merkt man dann auch so ein bisschen, dass anwaltliche Beratung in solchen Sachen immer schon sehr hilfreich ist, um überhaupt mal zu schauen, was muss ich tun, wie kann ich mich dagegen wehren und wie kann ich vor allen Dingen auch meinen Bestand erstmal absichern, ohne dass natürlich klar ist, wenn ich mir einen Rechtsanwalt nehme, dass ich das am Ende behalten darf. Das kann keiner garantieren, sondern es ist einzelfallabhängig und prüfungsabhängig, aber um überhaupt erstmal zu schauen, dass ich nicht in die Bredouille gebracht werde, sofort alles einstampfen zu müssen und vielleicht auch in einen Zustand zu geraten, den ich nicht mehr rückgängig machen kann. Mhm. Da hilft es einmal, sich quasi den kompletten Rechtsrahmen geben zu lassen.
Vielleicht noch so ein Feld. Wie ist das? Die Gemeinde ändert quasi die Regeln, also neue Planideen, neue kommunale Ideen. Gleichzeitig langes Verfahren, mein Antrag läuft, aber plötzlich auf anderer Rechtsbasis. Wie sieht es dann aus?
Es gibt im Baurecht auch dafür so die Möglichkeit, kommt ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich, die Situation, die du beschreibst, sollte nicht so auftreten, weil so ein Planungsverfahren natürlich irgendwie ein bisschen Vorlaufbedarf und meistens ist das so, wenn jetzt so ein Bauantrag gestellt wird, dass die Behörde oder das schon weiß, nee, wir machen da eine Planung, wir müssen diesen Antrag nochmal zurückstellen, weil wir müssen ihn an die Planung anpassen. Mhm. So, das ist das. Und ansonsten gibt es eben, wenn die Planaufstellung schon bis zu einem gewissen Grad fortgeschritten ist, dann gibt es auch da eine Regelung, dass man dann quasi schon eine Genehmigung nach dem neuen Plan sozusagen erwirken kann.
Das heißt, schnell sein und sagen, oh Gott, ich weiß, da ist was irgendwie in Erinnerung, wird nichts bringen, weil die Behörde wahrscheinlich dann sagt, so nee, dann muss ich das on hold stellen.
Man muss im Grunde genommen Bauanträge ja schon an das Recht knüpfen, was man gerade hat. Und das ist dann der aktuell gültige Bebauungsplan. Und an den, also nach dem richtet sich ja quasi auch der, wenn man denn einen B-Plan hat. Also wenn man keinen B-Plan hat, dann greifen eben andere Sachen. Aber wenn ich jetzt einen B-Plan habe, so ist ja die Konstellation, dann muss ich den auch an den gültigen B-Plan hängen können.
Vielleicht wollen wir auch mal ein bisschen auf die Basis schauen. Also ich finde, wir sind sehr speziell unterwegs.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das ist schon so richtig, richtig tiefe Einstiege. Ich habe kurz gedacht, dass das zurück zum
Genau, vielleicht gehen wir ja mal zurück zu so Fragen, wann brauche ich eigentlich einen Bauantrag, wann brauche ich vielleicht keinen, vielleicht so ein bisschen Basis?
Ja, finde ich gut.
Für Mareike ein bisschen Basis, bitte.
Ja, bitte.
Ja. Also wann brauche ich einen Bauantrag? Eigentlich im Grunde genommen immer, wenn ich ein Vorhaben in so einer bestimmten Größenordnung realisieren möchte. Und dann ist es ganz viel, es kommt darauf an. Und man muss eben gucken, was die jeweilige Bauordnung so vorgibt an der Stelle. Es fängt schon beim Stellplatz an. Wenn ich jetzt einen einfachen Stellplatz auf meinem Grundstück, der kann genehmigungsfrei sein, aber wenn ich jetzt anfange, ein Carport, das hat ein Dach oder es wird vielleicht sogar eine Garage, dann muss ich irgendwann die Frage dazu stellen, ja, habe ich denn schon einen Stellplatz auf meinem Grundstück oder nicht? Weil wenn ich noch keinen habe, dann darf ich auf jeden Fall einen haben. Aber
wenn ich einen zweiten...
Ja, es fängt schon an, gibt es eine Satzung für. In Schleswig-Holstein sind es so 1 bis 2, je nach der Grundstücksgröße und was man da so drauf gebaut hat. Und wenn ich einen dritten will, dann ist der nicht notwendig. Das ist ein sogenannter Luxusstellplatz.
Und wenn ich jetzt mal so angenommen, also so rein
3 oder 4 brauche.
Also völlig fiktiv. Ja, wenn ich so eine Auffahrt habe und da passen theoretisch so 2 Autos hintereinander und da ist noch so eine Garage, aber die kann leider nicht genutzt werden, weil sie vollgestellt ist.
Problem.
Und ich nehme an, also ich pflaster jetzt neu und vergrößere die Fläche, die ich pflaster.
Es löst erstmal, also die Pflasterfläche als solches löst jetzt erstmal vermutlich noch keine Genehmigungspflicht aus.
Aber man darf doch nur eine bestimmte Fläche des Grundstücks
versiegeln. Das ist die überbaubare Fläche und dann ist es wieder, kommt drauf an. Deswegen würde ich auch grundsätzlich, um das mal so zu sagen, wenn ich ein Bauvorhaben.
Wenn die Arbeiten jetzt vielleicht schon in der kommenden Woche beginnen sollten. Also rein fiktiv.
Ja, wenn die Arbeit in der kommenden Woche beginnen sollte, dann ist das vielleicht auch so eine Risikoabwägung. Also grundsätzlich die überbaubare Fläche und die versiegelbare Fläche, die ist ja im Bebauungsplan, wenn ihr denn einen habt.
Vielleicht gibt es keinen.
Oh ja, wenn es keinen gibt, dann, also es ist eher so Außenbereich oder im Zusammenhang bebauter Ortsteil. Wo bewegen wir uns denn?
Ich glaube, ja, Außenbereich ist doch hier so Ferienbebauung und so ein Kram. Ich glaube, es ist Außenbereich.
Ist es ein Außenbereich? Also Außenbereich ist nicht unbedingt Ferien.
Ja, aber ich weiß es nicht so genau.
Zusammengebauten Ortszeit.
Vielleicht müssen wir das auch ausklammern und einfach nochmal hinterher besprechen.
Aber Annalena, wir wollen doch noch wissen, was in der Garage ist, oder?
In der Garage?
Ja.
Ach so, ja, Entschuldigung, jetzt war ich gerade zu weit abgebogen. Ja, in der Garage. Was ist in der Garage?
Das ist für diese Frage.
Nein, also, aber das ist schon ein Problem, ne? Also wenn in der Garage, also was ist, was da eigentlich nicht reingehört? Nämlich kein Fahrzeug, sondern...
Du kannst in deine Garage stellen.
Du kannst in deine Garage stellen, was du möchtest. Wenn die Garage, also die Garage ist ja, solange sie genehmigt ist, ist sie ja kein Problem.
Dann solange du nicht drin wohnst.
Aber ja. Eine Nutzungsänderung?
Eine Nutzungsänderung wäre, wenn ich aus der Garage eine Wohnung mache, ja. Was Peter sagt.
Ja. Mist, erwischt.
Deswegen würde ich gerne einmal grundsätzlich sagen, wenn man ein Bauvorhaben hat oder wenn man eine Nutzung ändern möchte und dann stellt man sich eine Nutzungsänderung, das ist wirklich klassisch, ich mache aus einer Garage eine Wohnung oder ich mache aus einer Boutique eine Wohnung. Also so, wo man wirklich sagt, okay, oder ich habe ein Gewerbe, eine Gaststätte und ich mache daraus ein Hotel. So, dann jetzt haben wir ein paar Beispiele. Wenn ich also diese ganzen grundlegenden Fragen stelle, dann lohnt es sich, sich rechtlich beraten zu lassen, ob das denn genehmigungsfrei ist, ja oder nein. Und wenn das nicht genehmigungsfrei ist, dann hat man oft auch einen Architekten involviert, tatsächlich, der einem die Planung macht, weil dann hat man ja auch nochmal so Themen wie Statik und Co. Und deswegen lohnt es sich eigentlich vor so einem Vorhaben, um eben diese Situation, man hat was gebaut, man hat viel Geld ausgegeben und dann droht die Abrissverfügung. Und um das zu vermeiden, lohnt es sich einfach, sich rechtlich beraten zu lassen und sich einmal quasi die Möglichkeiten einschätzen zu lassen. Wie groß darf ich denn meine Fläche eigentlich pflastern oder nicht? Wobei ich jetzt immer da so sage, ja, es gibt da so Grenzen, aber das wäre nicht die klassische Anmutung, wo ich ein Bauantragserfordernis sehe, so auf den ersten, wenn es um Pflastersteine nur geht. Aber klar, wenn du da also...
Dazwischen kann auch Regenwasser ablaufen.
Es ist ein gerne genommenes Argument. Das habe ich schon öfter gehört.
Das sind Fugen.
Das ist Fugen.
Das ist keine Betonfläche. Ja, okay, also gehen wir mal woanders hin jetzt.
Gehen wir mal woanders hin, weg von Mareike.
Nee, mit mir hat das schon auch gar nichts zu tun.
Es hat gar nichts mit dir zu tun. Ich habe sowas gelesen, offensichtlich genehmigungsfähig. Ist das so eine Wendung?
Ja, offensichtlich genehmigungsfähig ist immer auch gerne genommenes Argument. Aber es hilft halt auch nichts, wenn es offensichtlich genehmigungsfähig ist und es nicht genehmigt ist. Aber dann kann man natürlich schnell eine Genehmigung erreichen. So, also okay. Ja. Deswegen sage ich immer, du warst vorhin bei Verteidigungslinien. Und die schönste Verteidigungslinie ist, es ist genehmigungspflichtig und es ist genehmigungsfähig. Und eine noch einfache Verteidigungslinie wäre, es ist genehmigungsfrei. Und das ist natürlich immer strukturell, wenn ich es ein bisschen strukturieren will, dann stelle ich mir mal erst die Frage, ist es genehmigungspflichtig und ist es dann auch genehmigungsfähig? Und je nachdem, welche Genehmigungspflicht greift, habe ich halt für die Genehmigungsfähigkeit ein unterschiedliches Prüfprogramm. So.
Ja.
Das ist so das, was man eben erstmal grundsätzlich dazu sagen kann.
Und dann sagt die Behörde nein, so Ablehnung. Wie geht's dann weiter?
Sind wir noch bei der Abriss? Nee, wir sind beim Bauantrag jetzt, ne? Ja.
Ja.
Jetzt wollte zum Bauantrag stellen.
Ja.
Ja, dann kann ich auch da immer wieder einen Widerspruch oder eine Klage, je nachdem, in welchem Bundesland wir sind. Und dann wird das wieder zur Überprüfung gestellt. Der Widerspruch landet immer erstmal da, bei derjenigen Bauaufsicht, die den Antrag abgelehnt hat. Oder bei dem Bauamt sind wir jetzt, die den Antrag abgelehnt hat. Die wiederum schaut sich das an. Wenn sie abhilft, ist gut. Wenn sie nicht abhilft, wird es teilweise dann an die höhere Bauaufsicht bzw. an das höhere Bauamt gegeben, die das dann nochmal überprüft. Und dann wird der Widerspruch eben entweder greift er durch oder er wird zurückgewiesen. Das kommt dann immer ein bisschen darauf an. Und dann wäre man auch wieder in einem Klageverfahren und hätte auch da die Möglichkeit, das Ganze dann eben nochmal durch ein Gericht überprüfen zu lassen, die dann eben häufig auch nochmal so die Linien der OVG-Rechtsprechung, also des Oberverwaltungsgerichts, ranziehen, die sich da meistens in vielen Fallkonstellationen ihre Rechtsprechung schon ganz gut aufgebaut haben und wie sie bestimmte Fälle bewerten. Und da erlebt man das auch immer wieder, dass da ein Bauamt einfach mal anderer Meinung ist als so die obergerichtliche Rechtsprechung. Aber grundsätzlich, wir waren gerade eben schon kurz beim Außenbereich, da ist es zum Beispiel oft so, dass der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung frei zu halten. Und das ist das, was Gerichte auch sehr vehement vertreten.
Und dann habe ich irgendwie sowas aufgeschnappt, das dauert ja wahrscheinlich lange, ne? Also solche überhaupt generell erstmal der Antrag und dann passt was nicht und dann geht es nochmal zurück. Dass es irgendwie auch so eine Art Vorabverfahren gibt, um das Ganze irgendwie zu beschleunigen?
Ja, das ist der Bauvorbescheid.
Ah.
Der Bauvorbescheid ist sozusagen, man könnte sagen, der kleine Bauantrag. Der kleine Bruder oder die kleine Schwester, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Der antwortet halt auf Fragen, nur auf bestimmte Fragen. Das ist kein ganzer Bauantrag, sondern der schaut sich eben an, ob eine bestimmte Fragestellung, ob das genehmigungsfähig ist. Und der entfaltet dann aber für diese einzelne Fragestellung auch Rechtswirkung. Also das kann schon weiterhelfen. Das
also ich könnte mir schon mal das Fundament quasi genehmigen lassen und da schon mal anfangen, was auszugießen?
Ja, wenn man so doll zugeschnitten ist, ist häufig dann eher die Frage, ob eine bestimmte Bauart in dem und dem Bereich zulässig ist. So schneidet man diese Fragen dann eher, dass man so.
Ah, okay, um die Investition zu tätigen oder das Grundstück zu kaufen oder so etwas.
Genau, da kommt das eher her. Genau, als dass man einzelne Bauteile sich genehmigen lässt. Schon eher unwahrscheinlich, weil man einfach sagt, wenn ich jetzt nur das Fundament habe, damit komme ich nicht weiter, kommt das Bauamt nicht so richtig weiter.
Ja, sondern da gibt es eben so ausgelöste, zum Beispiel schon mal.
Ja, genau. Nee, da geht es eben so um ausgelöste Fragen einfach, dass man schon mal eine kleinere zugeschnittene Frage stellt und nur über die wird dann entschieden, das hat dann manchmal eben das Risiko, da muss man sich die Fragen auch ganz gut überlegen, die man da stellen möchte, sonst steht man nämlich da, dass das Bauamt dann einem gerne sagt, naja, das hatten sie aber nicht gefragt im Rahmen ihres Bauvorbescheids und darüber haben wir auch nicht entschieden. So, deswegen ist ein Bauvorbescheid ein gutes Mittel, ein sehr, sehr gutes Mittel, aber eins, was man auch mit Bedacht verwenden sollte.
Gemeine Frage, gibt es Situationen, wo es gut ist, erstmal schwarz zu bauen?
Nein.
Auch nicht bei Aufwand.
Ich mache öffentliches Bau, ich kann keinen Schwarzbau empfehlen. Nein, es ist.
Also so kann man taktisch damit mal im Vorteil sein, dass man sagt, ich habe lieber nichts gefragt, ich habe erstmal getan.
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du vorhin hattest. Gewohnheit, wann darf eigentlich jetzt nicht mehr der Abriss verlangt werden, weil sie nicht 20 Jahre ins Land gegangen sind.
Also das öffentliche Baurecht kennt sowas wie Bestandsschutz. So, aber Bestandsschutz hängt ehrlicherweise daran, ob das mal genehmigungsfähig gewesen wäre. Und da stellen wir uns jetzt vor, klassische Beispiele dafür sind DDR-Bauten. Die haben häufig tatsächlich keine Baugenehmigung, weil das DDR-Recht eine Baugenehmigung in der Form nicht kannte. Und das bedeutet, diese Bauten sind grundsätzlich bestandsschutzfähig, wenn sie nicht verändert worden sind. Und das ist jetzt wieder so die größte Einschränkung. Wenn sie denn nach damaligem, also DDR-Recht, für eine Sekunde genehmigungsfähig wären. Wow. So. Und daran hängt dann sozusagen Bestandsschutz. Aber Bestandsschutz fällt immer da, wo Dinge verändert werden. Und das kann dann eben mal mit einer ja, Renovierung, das könnte noch gehen so von innen, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Dachgaube rausziehe oder irgendwie noch einen Anbau mache, dann fällt mein Bestandsschutz auch wieder in sich zusammen. Und dann gibt es so das, dieser irgendwie einen Vertrauensschutz oder eine Duldung, da gibt es aber ganz viel Rechtsprechung zu und nur weil etwas lange dauert, entsteht dadurch keine Duldung. Das hätte, wäre im Verwaltungsrecht tatsächlich durch die langen Verfahrenslaufzeiten, glaube ich, für die Behörden wahnsinnig fatal, wenn man ab einem sehr schnellen Zeitmoment sagen könnte, ja, übrigens, ihr habt jetzt so lange nichts gesagt, deswegen kann ich das jetzt für immer stehen lassen. Es gibt aber in manchen Bauordnungen tatsächlich im Zusammenhang mit dem Bauantrag so eine 3-Monats-Fiktion. Heißt also, wenn das Bauamt 3 Monate nicht reagiert, dann gilt die Genehmigung als erteilt. Gibt es auch nicht in jedem Bundesland.
Hm. Das heißt, also die meisten Fälle sind wahrscheinlich bei dir auf dem Schreibtisch, wenn irgendwie eine Behörde sich meldet und man ist irgendwie in Schrecken deswegen.
Ja.
Oder auch, man kann auch präventiv agieren. Man sagt, ja, wir müssen taktisch vielleicht gucken, können wir hier vielleicht ein Schnippchen schlagen.
Ja, und auch wenn es um größere Bauvorhaben geht und da Bauanträge gestellt worden sind, dann kann das auch sinnvoll sein, das im Zusammenspiel mit einem Architekten rechtlich begleiten zu lassen, gerade wenn man schon weiß, dass das Bauvorhaben bestimmte Implikationen mitbringt. Ja. Da macht das auch Sinn.
Dann wollen wir noch schätzen.
Jawohl.
Alle freuen sich. Wie viele Wohnungen wurden in Deutschland im Jahr 2025 genehmigt?
Wohnungen.
Ach, jetzt kommt das wieder.
Na wirklich, was ist denn mit Wohnungen gemeint?
Wahrscheinlich fällt auch ein Haus runter, oder? Als eine
das
Wohnung.
Das weiß ich nicht, ist deine Frage.
Du, ich weiß es auch nicht.
Also wenn du ein Mehrfamilienhaus baust mit 3 Wohnungen.
Ja, dann sind das 3 Wohnungen.
Also du kriegst ja aber nicht eine Genehmigung für jede einzelne Wohnung, sondern du kriegst ja die Genehmigung, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, für das Haus.
Ich glaube, es ging da, das war tatsächlich politischer Kontext, ne? Also wie viele neue Wohnungen sind quasi durch Genehmigung, werden sie gebaut, also Zubau von
Haushalten. Also nicht wie viele Wohnungen sind genehmigt, sondern wie viele Wohnungen sind gebaut worden?
Ja, mal spannend, ist doch egal, ich sage jetzt einfach 100.000 so. Fertig.
Dann sage ich 200.000.
120.000, so von der Idee.
Dann hat tatsächlich Mareike das am nächsten getroffen. 238.500.
Ja, wusste ich.
Siehst du? Ja, gutes Gefühl. Ja. Ne?
Nicht schlecht.
Also dennoch.
Aber die Frage war auch wieder nicht so richtig.
Nee, die Frage war nicht so richtig. Es ist
wirklich.
Aber ihr seid da auch wirklich anstrengend, um das mal.
Nein, aber Wohnung. Für uns ist ja Wohnung ein Begriff.
Ja.
Für uns ist das, also aus meiner Sicht, eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung. Ein Einfamilienhaus ist meistens keine Wohnung. Es sei denn, es wird eben nicht real geteilt.
Und ein Palais ist ein Palais und ein Schloss ist ein Schloss. Klar, natürlich.
Aber genehmigt wird das Mehrfamilienhaus.
So, also ich bin jetzt fertig, habe keine Zeit mehr. Tschüss.
Dankeschön, tschüss. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.